AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Episode von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz zum Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence im Zahlungsverkehr und Banking. Und ich gucke gerade und habe es ja gerade gesagt, die 9. Episode. Das heißt, wir bewegen uns auf nicht 10-jähriges, aber auf unsere 10. Folge zu. Und das machen wir natürlich gemeinsam. Und ich sage erst einmal, hallo, lieber Sascha, wie geht's dir?
Ja, moin, moin, mir geht's gut. Und ich dachte auch so in der Vorbereitung, krass, wir haben ja irgendwie 10-jähriges oder dann ist es zumindest irgendwie die 10. Anekdote-Episode. Fast. Nächste Woche, übernächste Woche schauen wir mal. Heute haben wir erstmal die 9. und wir machen wieder ganz viel News. Vielleicht gehen wir in die eine oder andere mal ein bisschen tiefer ein. Wie immer, seitdem wir uns das letzte Mal, Gott, oh Gott, vorletzte Woche war es, ne, zusammengehockt haben und uns ein Mikrofon geteilt haben, weil wir es irgendwie nicht hingekriegt haben, mit beiden ohne Interferenz aufzunehmen.
Wir saßen aber auch wieder nah beieinander, also.
Ja, es war kuschelig. Richtig kuschelig.
Genau.
Mal sehen, wie es heute klappt. Lass uns mal einsteigen. Es gibt richtig viel. Eine Sache, die mir eigentlich schon, glaube ich, an dem Tag, nachdem wir beide uns wieder getrennt haben, zumindest physisch, ins Auge gefallen ist, ist ein großer Handelsblattartikel, demzufolge die deutschen Sparkassen quasi ihre eigenen KI-Modelle ja, planen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen quasi nicht direkt bei einem Hyperscaler in der Cloud, sondern tatsächlich in eigenen Rechenzentrum, um sie dort auch zu betreiben. Die setzen dabei quasi auf Open-Source-KI-Modelle, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Die gibt's von Meta, die gibt's von Mistral und benötigen für diesen Ansatz vermutlich einige hundert Chips. Ne? Die macht zum Beispiel Nvidia, haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier. Die sind einfach notwendig, um die sehr hohen Rechenkapazitäten dann bereitzustellen, was natürlich sehr teuer, aber vor allem auch sehr komplex ist und daher zurzeit so ein bisschen im Netz belächelt wird. Ja, ich glaube, die Bestellung von Herrn Schelling ist raus und die heißen Chips werden im Juni bei der Finanzinformatik, beziehungsweise kurz für die Konnoisseure hier unter euch, FI, erwartet. Genau, ich glaube, das ist halt infrastrukturell eine enorme Herausforderung, die das mit sich bringt, weil du brauchst ja nicht nur die GPUs von Nvidia, die reichen ganz sicher nicht aus. Da muss die FI ganz sicher auch noch an anderen Stellen ordentlich nachrüsten, oder?
Ja, ich bin natürlich ein bisschen befangen bei der ganzen Thematik. Nichtsdestotrotz hat natürlich die FI und das seit vielen Jahren als Haus- und Hoflieferant und Technologielieferant der Sparkassenfinanzgruppe ja mehr als einmal bewiesen, dass sie Technologie können. Genau, du hast dazu alles gesagt. Den Handelsblattartikel verlinken wir für die Menschen, die ihn noch nicht gelesen haben. Da steht eigentlich all das drin, was du auch gesagt hast.
Na, ich glaube ehrlicherweise, also meine erste Meinung war auch genau das und ich bin so ein bisschen mit eingeschwommen theoretisch und dachte so, naja gut, das ist jetzt irgendwie ein komischer Move. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe und ich hatte den Link echt auch ein paar Tage offen, desto mehr Vorteile sehe ich tatsächlich auch bei diesem erstmal irgendwie komischen Ansatz, ne? Weil also gerade Vorteile in Bezug auf das Thema Datenhoheit, auf Datensouveränität. Die Sparkassenfinanzgruppe servicet ja viele, viele Millionen von deutschen Kundinnen und Kunden. Und es geht natürlich auch um eine gewisse individuelle Anpassungsfähigkeit ihrer Leistungen in diesem Ansatz. Natürlich ist man, und das ist ja auch das so, was in der Presse verrissen wird, dass man damit natürlich nie wieder so State of the Art im Benchmark mit OpenAI, mit Meta und Co. wird. Aber gegebenenfalls ist das ja auch gar nicht der Ansatz von Andreas Schelling, dem CEO von der FI, sondern es ist vielmehr das Thema Stabilität und Sicherheit. Und ich glaube, dafür ist es eine spannende Entscheidung, wenn man es mal durchdenkt, dass natürlich auch im Hinblick auf zum Beispiel die Einschätzung von US-Playern von den Foundation Models wie OpenAI und Co. auf die nationale Gesetzgebung von dem EU AI Act und auch deren Auswirkungen. Weil wenn man das ganze Konstrukt jetzt mal gepaart mit diesen immensen Mengen auch an Energie sieht, die sowohl fürs Training, für das Feintuning, für die Inferenz, aber vor allem natürlich dann auch für die Nutzung von solchen Foundation Models aufgewendet werden muss, dann könnte die ein oder andere US-Firma als Anbieter von LLMs natürlich auch ganz schnell mal der Meinung werden, dass sie Europa vielleicht gar nicht für alle Services mehr freischalten oder vielleicht auch die, ne, die letzten State-of-the-Art-News der neuen Modelle gar nicht mehr nach Europa bringen. Ne, was sie da tun, um einfach keine Strafen oder im besten Fall keine Unterlassung zu kassieren und ganz am Ende, um auch einfach schlicht Energie zu sparen.
Sowohl als auch. Also wir haben ja den EU AI Act. Ich tue mich immer schwer noch mit der Aussprache. Ich vor einigen Podcasts hier mal etwas ausführlicher behandelt und wir erleben ja auch gerade, inwiefern Regulatorik ja auch wirklich durchgreift. Beispielsweise der Digital Markets Act, wo jetzt Apple als auch große Gatekeeper verpflichtet werden, Dinge zu tun, die sie eigentlich vorher nicht getan haben. Und dann bin ich ganz bei dir. Dann kann es natürlich sein, dass der ein oder andere Anbieter sagt, naja gut, bestimmte Funktionalitäten, und das erleben wir ehrlicherweise ja heute schon, ne? Also das ganze Thema Google Gemini oder Llama von Meta, was noch nicht verfügbar ist, wenn man nicht jetzt gerade ein VPN benutzt. Du hast gerade was gesagt, State of the Art. Die spannende Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, ja, die LLMs werden umfangreicher, werden komplexer, werden auch leistungshungriger. Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, nicht die nächsten Jahre ein so krasses Wettrüsten geben, weil auch Nvidia braucht natürlich beispielsweise auch Zeit, um mal neue Chips zu entwickeln. Das heißt, ich glaube, dass die Dinger schon eine gewisse Halbwertszeit haben. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, und das gilt ja nicht nur jetzt in dem Fall für das Beispiel der Sparkassen, sondern auch generell in dem Kontext. Wie viel Power oder anders, wie viel AI brauche ich denn? Also ich kann mir natürlich einen Porsche mit 600 PS hier hinstellen, ja, aber wenn ich damit nur durch die 30er-Zone fahre, dann brauche ich den vielleicht gar nicht. Und die spannende Frage ist ja, und da sind wir auch immer noch eine Folge schuldig, mal über wirkliche Use Cases zu sprechen. Und was heißt das denn auch für Hardware und Performance? Wenn es am Ende darum geht, einen Chatbot auf die Webseite zu bringen, würde ich sagen, brauchst du wahrscheinlich weniger Performance, als wenn du irgendwie keine Ahnung, was eine krasse Finanzanalyse baust.
Ja, total. Und also ich glaube daran tatsächlich, dass wir noch ein bisschen mehr Wettrüsten sehen. Und ich glaube auch, dass die Parameter halt einfach immer noch größer werden. Mal sehen, ne, ob im Open-Source-Bereich oder dann eher im Corporate-Closed-Loop-Bereich. Ich glaube aber, das Thema Energie ist gerade allgegenwärtig. Ne? Und da gibt's, ich habe es jetzt nicht direkt vor mir, aber da gibt's eine sehr spannende Aufarbeitung im aktuellen Doppelgänger-Newsletter von Pip, Philipp Klöckner, beziehungsweise in dem von der letzten Woche. Der beruft sich, oder Business Insider als Quelle beruft sich hier auf interne Dokumente vom US-Tech-Konzern Microsoft, welche ja die Geschwindigkeit, mit der Microsoft seine Datenzentren ausbaut, so ein bisschen dokumentieren. Und so soll seit Juli 2023 mehr als 500 Megawatt an neuer Data Center Kapazität aufgebaut wurden und haben jetzt damit mehr als 5 Gigawatt Kapazität. Ja, also Einordnung dieser Zahl ist ja immer so ein bisschen schwierig, aber ich glaube im Newsletter steht, dass 5 Gigawatt dann ungefähr so dem Energieverbrauch von Portugal entspricht und auch wenn wir uns an die Diskussion aus Deutschland aus dem letzten Jahr erinnern, ja, also, auch das, ne? Und nee, das war in den Medien relativ groß kolportiert, denn ich glaube, damals stand, um 5 Gigawatt Energie zu erzeugen, ne, müssten wir quasi die gerade abgeschalteten Atomkraftwerke Isar 2, Neckar Westheim und Emsland direkt wieder ans Netz nehmen. Und ich glaube, das zeigt einfach mal so dieses immense Ausmaß. Und Microsoft möchte auch diese Geschwindigkeit dieses Ausbaus ihrer eigenen Data Center immer noch höher machen. Die wollen sich jetzt verdreifachen und jeden Monat weitere 200 Megawatt Data Center Capacity quasi ans Netz bringen. Das wären nochmal 2 neue AKW pro Jahr nur für Microsoft. Und ich glaube, allein aus diesem Grund macht es für mich ehrlicherweise ganz viel Sinn, darüber nachzudenken, auch offene Modelle zu nutzen und dann daraus auch so ein eigenes Aggregationsmodell, zum Beispiel für alle Sparkassen und derer Millionen an Kunden zu erstellen. Und das ist gar nicht so ganz doof, die Idee, die Herr Schelling mit seiner FI da verfolgt.
Viel Lob von dir heute, Sascha, das freut mich natürlich. Wir machen weiter. Du hast da, ich gucke in die Shownotes, den LinkedIn-Post. Ich hab ehrlicherweise gar nicht draufgeklickt, aber ich kann mir vorstellen, was dahinter liegt, nämlich das Video, was in den letzten Tagen ein Stück weit viral gegangen ist und was ich heute, glaube ich, auch gepostet habe. Zu sehen in dem Video für die Menschen, die uns jetzt zuhören, ist etwas sehr Bemerkenswertes, nämlich ein großes Fenster und ein kleines Fenster. Und in dem kleinen Fenster ist ein etwas älterer Herr, in dem Fall, ich glaube, es ist ein Japaner, der er hat eine Perücke auf, ne? Anders kann ich mir nicht, ich glaube, er hat eine Perücke auf. Aber was viel wichtiger ist, ist nämlich, was man im großen Fenster sieht. Und dort sieht man im Prinzip exakt die gleiche Person, halt nur mit einem anderen Gesicht. Und die Rede ist von Face-Swapping. Und es ist nicht nur einfach das Gesicht, was ausgetauscht wird, sondern das Gesicht ist ein völlig anderes. Es ist sehr viel schmaler, sehr viel verjüngter. Also zu sehen ist die junge Frau. Und was total absurd ist an diesem Video, es ist nicht nur einfach, dass er so ein bisschen mit dem Kopf hin und her geht und die Lippen bewegt, sondern er greift sich ins Gesicht, er isst zwischendurch irgendwie Cupnudeln oder weiß ich nicht, eine Asia-Bowl. Jedenfalls sieht es dermaßen täuschend echt aus. Und jetzt kommt der Clou, das ganze Thema in Echtzeit. Also es ist nicht einfach so, wie wir es kennen. Es gibt ja mittlerweile relativ viele Tools, wo ich sehr leicht Videos austauschen kann oder vielmehr Protagonisten in dem Video austauschen kann oder das ganze Thema Deepfake, wo ich das Gesicht einfach auf einen Schauspieler lege, so die 3-4-Sekunden-Clips. Nein, dieses Video geht über 5-6 Minuten und wurde in Echtzeit gestreamt. Und was daran halt krass ist, und wir haben ja auch schon über das Thema Enkeltrick mal gesprochen, also wenn es darum geht, den Gegenüber oder die Gegenüber zu täuschen, finde ich, hat das jetzt für mich nochmal eine ganz krasse neue Dimension bekommen, weil es eben nicht mehr ist ein Video oder eine geklonte Stimme, sondern es ist halt ja die Videokonferenz, die nicht mehr echt ist oder vermeintlich nicht mehr echt sein muss. Und wenn ich jetzt mir anschaue und uns das ganze Thema Fraud einfach mal angucken, welche Toren da gerade geöffnet werden, dann ist das bemerkenswert. Denn warum sollte ich als Fraudster den Enkeltrick bemühen und eine ältere Dame betrügen, wenn ich mich direkt als Vorstand einer großen Bank ausgeben kann und dann den Sascha anrufe und sage, lieber Sascha, wir müssen noch diese eine Überweisung freigeben. Kannst du das bitte ganz schnell machen? Und dann möchte ich den Sascha, ihr habt hoffentlich noch mehr als einen Mechanismus, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt solche Zahlungen freigibst, aber das hat für mich eine völlig andere Dimension, weil es halt auch einfach so überraschend und erschreckend, wirklich überzeugend echt aussieht.
Total. Und auch da, es gibt eine relativ simple Anleitung im Netz, wie man das macht. Ich habe es auch zum ersten Mal gesehen und ich dachte, okay, das ist jetzt einmal alles übereinander gelegt. Es ist quasi Deepface Live in Echtzeit mit einer Echtzeitstimmensynthetisierung und einem eingebauten Face-Swap quasi. So, also ganz viele Use Cases, die wir hier immer mal vor allem in unserer Fraud-Folge auch diskutiert hatten, dann dachte ich, okay, das ist wahrscheinlich wirklich Hexenwerk, das ist richtig schwer zu bauen. Hab mir dann einmal auf Reddit die Anleitung am Wochenende durchgelesen. Ich habe es jetzt selber nicht gemacht, aber es liest sich so, dass du es in 2 Stunden ehrlicherweise relativ einfach und auch schnell nachstellen kannst. Und das ist wirklich das Erschreckende, dass du es mit Open-Source-Modellen, die nichts kosten, außer vielleicht halt irgendwie eine Freemium-Gebühr von 15, 20 Dollar oder sowas im Monat, die ja wirklich innerhalb von Stunden über ganz normale Hardware halt, die du zu Hause hast, bereitstellen kannst. Und das ist so ein bisschen die nächste Generation, ne?
Und was dadurch immer deutlicher wird, und Sam Altman hat ja mit WorldCoin im Prinzip eine ähnliche Sicht darauf, beziehungsweise ja schon das entsprechende Unternehmen dahinter. Es braucht, glaube ich, eine gehärtete Identität. Also diesen blauen Balken, hätte ich fast gesagt, diesen blauen Haken, den wir früher noch von Twitter oder X heute kennen, die sagt, okay, die Person, die jetzt gerade anruft, also sowas wie so ein SSL-Protokoll oder signierte E-Mail, also wenn du mich anrufst, dass ich sicher sein kann, alles klar, das ist jetzt der Sascha und eben nicht irgendjemand, der sich halt als Sascha oder wer auch immer halt dann ausgibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das früher brauchen, als wir vielleicht heute glauben.
Ja, genau. Wir verfolgen das weiter und vielleicht gibt es demnächst mal wieder eine neue Fraud-Folge, wo wir diese neuen Module auch aufnehmen. Die kam ja sehr gut an bei euch und wird auch immer noch,
gehört. Wir sind auch immer noch das Stimmklonen-Experiment schuldig, ne? Das wollten wir ja mal machen. Ich glaube, wir nehmen mal eine Folge auf, wo wir Teile davon nicht selber sprechen, sondern einsprechen lassen. Was hältst du davon?
Total gut.
Das machen wir.
So, nächstes Thema. Bisschen Regulatorik und zwar aus der Ecke Asien und US, denn die chinesischen Unternehmen Ant, Baidu, iFlyTek und Tencent, also ne, die großen Player aus China, die kennt man ja, die haben gemeinsam mit den US-amerikanischen KI-Firmen OpenAI und Meta an 2 globalen Standards für generative KI und für Sprachmodelle, also LLMs, gearbeitet und die dann auch am Dienstag vor den Vereinten Nationen veröffentlicht. Und ne, diese Dokumente wurden auch direkt auf der 27. Wissenschafts- und Technologiekonferenz von den Vereinten Nationen vorgestellt. Und was halt beachtenswert ist, ist, dass diese 4 teilnehmenden chinesischen Unternehmen, die wir genannt haben, alle ihre eigenen KI-Modelle quasi vorgestellt und auch eingeführt haben und natürlich jetzt auch versuchen, diese boomende Technologie, ne, wie jeder auch auf der Welt, zu nutzen. Und diese beiden Dokumente könnten, zumindest wird das jetzt gerade so in den Medien auch so ein bisschen aufgegriffen, dabei so die ersten internationalen Standards darstellen, die von einer Non-Profit-Organisation im Bereich der großen Modelle veröffentlicht wurde. Und die zeigen natürlich auch erste Fortschritte in so einer Zusammenarbeit, in so einer globalen Zusammenarbeit zwischen KI-Unternehmen, vor allem bei der Sicherheitsbewertung und auch bei der Prüfung. Ich glaube, die sind weit weg, was so EU AI Act und so angeht. Aber zumindest ist es ein guter Schritt, wenn jetzt auch global solche Art von Unternehmen quasi in irgendeiner Art und Weise sich selbst verpflichten auf das Thema Sicherheit, Datenschutz, Datenprüfung etc.
Aber ich finde es interessant. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast. Ich glaube, das war im Laufe der Woche, also in dem Fall Mark Zuckerberg, das ein relativ langes Video-Interview, wo er übrigens, wir sprechen auch gleich nochmal drüber, aber super sympathisch rüberkam. Also er hatte irgendwie total gute Laune und sah auch recht fresh aus. Und er schaut ja auf das ganze Thema Selbstverpflichtung nochmal ganz anders, indem er sagt, na ja, diese ganzen Firmen, die sich zwar auferlegen, selbst zu verpflichten, aber das Problem ist nämlich deren Businessmodell. Also sie leben ja davon, quasi bestimmte Dinge zu ermöglichen und ja, also auch Grenzen vielleicht zu überschreiten, weil man damit einfach Geld verdienen kann. Und Meta in dem Fall setzt ja komplett auf Open Source. Deswegen bin ich auch gleich deine Meinung zu dem Move von Meta gespannt.
Ja, da ging es eine Menge. Aber was ihr euch auf jeden Fall anschauen müsst, da gibt's, weil du auch gerade gesagt hast, er wirkte sehr sympathisch und er sah so anders aus. In diesem Interview sah er halt nicht mehr so aus wie der Nerd von früher im immer gleichen grauen T-Shirt und irgendwie glatt rasiert wie irgendwie ein Zwölfjähriger. Sondern er hatte irgendwie einen Bart, er hat die Haare hochgestellt, er hat eine Kette um und da gibt's so geile Memes auf X und auf Threads, wo er irgendwie links noch in seinem alten Ich dargestellt wird mit der Überschrift Stealing Your Data und dann mit seinem neuen Ich daneben And Now Stealing Your Girlfriend. Ja. Genau, Spaß beiseite. Meta ist, da ging ja richtig ab tatsächlich. Also zum einen gab's jetzt das Announcement von dem intelligenten Assistent Meta AI, der ja auf Llama 3 basiert. Das ist jetzt in, ich glaube, ein bisschen mehr als ein Dutzend Ländern mittlerweile verfügbar seit letzter Woche und kann auch kostenlos genutzt werden. Das kann man nutzen in Facebook, in Insta, in WhatsApp, in Messenger von Facebook natürlich auch, um damit alle möglichen Dinge zu automatisieren. Man kann neue Themen lernen oder einfach so ein bisschen sein Social Media und seine Nachrichtenlage aufpeppen.
Total. Genau. Also nicht in der EU, du hast es gerade gesagt, also in einigen Ländern. Wer es nutzen und testen möchte, muss wie so oft ein VPN bemühen. Ich glaube, wir könnten mittlerweile Werbung machen für VPN-Tools. Aber wenn man es sich dann mal anschaut, dann muss man sagen, das ist schon nicht so schlecht. Also was kann Meta in dem Fall, Meta AI oder das Llama 3, wie es ja heißt? Es hat auf der einen Seite eine neue bildgenerative AI implementiert, die von der Qualität nicht so gut ist, to be honest, wie jetzt DALL-E oder Midjourney. Was aber wirklich witzig ist, ist die Tatsache, dass das Bild live generiert wird und damit sieht man auch die Geschwindigkeit, während man den Prompt eingibt. Also man schreibt, mach mir ein Bild von einem Meerschweinchen und dann sieht man schon mal ein Meerschweinchen. Und dann kann man das natürlich noch umschreiben und in dem Moment ändert sich sehr flüssig das Bild, sieht witzig aus. Die Qualität kann nicht mithalten mit den üblichen Verdächtigen, die wir sonst so kennen in dem Bereich, aber nichtsdestotrotz von der Geschwindigkeit mega, mega schnell. Was sie auch implementiert haben, ist das Thema Live-Suche. Das heißt, es ist nicht nur ein Datensatz, der irgendwie starr ist, wie beispielsweise bei OpenAI. Ich glaube, da geht er ja bis April diesen Jahr. Nee, was rede ich denn? Bis wann ist der aktuelle Datensatz von OpenAI? Weißt du es noch?
Ich weiß es
nicht.
Ich glaube,
November letzten Jahres.
November oder Dezember, genau.
Genau. Sondern Meta oder Meta AI beziehungsweise Llama 3 nutzt Live-Daten. Das macht es natürlich nochmal die Aussage oder die Ergebnisse nochmal valider und auch hier super, super, super schnell. Und du hast es gesagt, sie integrieren es in jeden Meta-Dienst. Also es ist verfügbar oder soll verfügbar sein, irgendwann natürlich dann weltweit in WhatsApp, Instagram, Facebook sowieso, also in jedem Meta-Dienst. Alles basierend auf Open Source.
Genau, wenn ich dich da direkt mal quoten darf, ne, wo Licht ist, ist ganz oft auch Schatten. Natürlich hat sich das Ding schon wieder ganz wild selbstständig gemacht in Facebook-Gruppen zum Beispiel. Und ne, viele finden das da schön, wenn irgendwie der AI-Assistant da so reinkommt und ein bisschen mitquatscht. Aber es gab letzte Woche eine Facebook-Gruppe von Eltern, von Kindern mit einer Behinderung, wo sie sich quasi gegenseitig Ratschläge gegeben haben. Und da mischt sich dieser neue Assistent dann auch ein und geht in die Konversation rein und behauptet, er hat auch ein eigenes Kind mit genau dieser gleichen Behinderung bzw. Einschränkung und diskutiert dann einfach fröhlich mit den Eltern, was man denn machen könnte. Und irgendwann wird er natürlich auch festgenagelt, hey, du bist doch eine KI, du hast doch keine Kinder. Woraufhin er dann erst in der zweiten Antwort zugibt, ja, nee, stimmt, aber ich dachte, das ist der richtige Schritt, das hier auch mal von mir kundzutun, damit ich einfach glaubwürdiger bin, habe ich mir einfach mal das Recht rausgenommen zu erfinden, dass ich ein Kind habe. Und das sorgte natürlich schon wieder irgendwie für einen riesigen Shitstorm und Meta ist auch sofort zurückgerudert, hat aber dann selber auch zugegeben, das wird noch ein bisschen jetzt so weitergehen. Wir können das jetzt auch nicht sofort abschalten, weil wir gar nicht wissen, an welche Parameter wir da jetzt direkt ran müssen, weil das hat sich halt selbst beigebracht. Niemand hat dem Ding gesagt, es soll in so einer Situation lügen.
Ja, und damit bringst du natürlich den, oder triffst des Pudels Kern sozusagen und triffst den Nagel auf den Kopf. Wir haben aller Regulatorik, die wir in Europa haben, hin oder her oder jeglicher Selbstverpflichtung, daran siehst du sehr schön, dass wir Gefahr laufen, die Modelle nicht mehr zu verstehen. Also, dass da Dinge passieren, die nicht mehr 100% nachvollziehbar sind. Und man muss ja schon sagen, das sind ja keine Entwickler, die daran arbeiten, sondern Wissenschaftler, die dann nicht mehr genau sagen können, alles klar, wir müssen jetzt den Parameter ändern. Also es bleibt eine sehr spannende Entwicklung, ja. Und wir haben ja immer noch das Thema bei uns im Podcast, das Ende ist nahe, beziehungsweise, wie haben wir es genannt?
Die Doomsday.
Ja, Doomsday.
Oh, das hatten wir lange nicht mehr.
Aber wieder lange nicht das nächste Mal. Mehr. Also da kann man, glaube ich, eine wunderschöne, krasse Geschichten zu erzählen.
Genau, ich hab ein kurzes Ding. Ist ein Video von Elon Musk, wo er mit dem Gründer von Alibaba, also Jack Ma, auf der World Artificial Intelligence Conference auf einer Bühne sitzt und spricht. Es ist witzig, weil sie starten in einem gemütlichen Chit-Chat und wollen eigentlich nur darüber sprechen, wie wichtig KI ist. Aber nach und nach gibt Jack Ma super viele krude Thesen von sich, sodass Elon, man mag von ihm halten, was man will, aber er kann einfach irgendwann nicht mehr an sich halten. Und irgendwann, ne, geht dann Jack Ma auch rein und sagt, ja, computers may be more clever, but humans are much more smarter. Und dann bricht es aus Elon heraus. Und ich glaube, ab der Sekunde hat er irgendwie realisiert, dass sie dann doch auf unterschiedlichen Intelligenzgraden unterwegs sind. Und ich glaube, das Video ist unterschrieben mit When Elon Musk realizes China's richest man is an idiot. Also wir verlinken das mal in den Shownotes. Es ist auf jeden Fall witzig, wenn ihr mal was Tolles von Elon sehen wollt.
Ich sehe gerade, du hast auch noch einen TED-Talk mitgebracht, wo du gerade so schön am Sprechen bist.
Ja, ist auch was Kurzes nur. Es gibt ja diesen neuen AI-CEO von Microsoft. Das ist der Mustafa Suleiman. Und das ist ein ziemlich sehenswerter TED-Talk. Ich wollte erst wegschalten, aber er blickt so ein bisschen, ne, auf die Herausforderungen und auf die Zukunft der KI. Und relativ schnell schlägt er dann aber eine neue Metapher und Sichtweise für KI vor. Denn er sagt, lasst sie uns sie doch einfach als eine digitale Spezies begreifen. Was will er damit machen? Er will einfach mehr Aufmerksamkeit auf diesen dann doch für ihn außergewöhnlichen Moment in der Menschheitsgeschichte lenken und sagt, das ist nicht einfach nur ein Stück Technologie, sondern wir sollten es tatsächlich als Spezies begreifen. Und das fand ich ganz spannend. Und ist, glaube ich, was wir hier mal verlinken können, kann sich jeder mal anschauen.
Ja, und passt auch letztendlich natürlich zu dieser gesamten Diskussion AI und Ethik. Was passiert, wenn sich AI verselbstständigt? Also wenn jetzt schon die Stimmen laut werden nach dem Motto, alles klar, lass uns das als Spezies betrachten, dann muss ich ja unter Umständen dieser neuen Spezies auch Rechte eingestehen. Und dann sind wir in einer sehr, sehr, sehr spannenden, ja, philosophische Diskussion, und vielleicht laden wir dann mal Lanz und Brecht zu uns ein. Die können uns ja mal erklären, wie Philosophie funktioniert.
Dein großer Traum.
Ich weiß nicht. Auch was ganz Kleines. Sam Altman, OpenAI, überlegt gerade, mit WorldCoin zusammenzuarbeiten. Das ist insofern interessant, weil WorldCoin ja eigentlich auch ein Sam Altman-Projekt ist. Nichtsdestotrotz sprechen beide Unternehmen sehr intensiv miteinander, und einer der Gründe, so sagt man, hat genau damit zu tun, nämlich das Thema Identitäten. Ihr erinnert euch, dieses WorldCoin-Projekt, dieser Globe scannt ja die Iris der Protagonisten, die da an dem Netzwerk teilhaben möchten, um letztendlich eine eindeutige, nicht fälschbare Identität, digitale Identität zu haben. Wir haben da vor ein paar Ausgaben mal drüber gesprochen, fanden es beide irgendwie spooky. Ich habe mich noch nicht eingescannt, du glaube ich auch nicht. Wir beobachten das.
Ja, es ist echt spannend. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es regulatorisch halt echt ein Thema, dass Sam jetzt mit seinen eigenen beiden Firmen jetzt auch so eine Kooperation schließen will, die beide einfach sehr, sehr mächtig sind. Zum anderen verbieten ja mehr und mehr Länder. Ich glaube, wir haben damals gesagt, dass Spanien und
China Spanien ist raus,
haben. Ja. Mittlerweile hat es auch Portugal verboten. Ist eine spannende Entwicklung.
Wo wir bei dem Thema Entwicklung sind, wir springen so ein bisschen hin und her, aber wir hatten es eben ja auch schon mal mit dem Deepfake-Video. Ich habe eine interessante Tabelle tatsächlich mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du schon draufklicken können. Und da sieht man sehr schön die Entwicklungszyklen von Midjourney. Und wenn man sich anschaut, was ist da gemacht worden? Also es ist letztendlich eine Google-Tabelle, kann jeder draufklicken. Und man sieht Prompts, die man eingegeben hat, und vergleicht die mit den unterschiedlichen bildgenerierenden Modellen, also in dem Fall mit Midjourney als Beispiel. Und dann sieht man sehr schön, wie die Entwicklungskurve ist. Und wenn man überlegt, dass die Version 3 von Midjourney im November 22 online gegangen ist, also vor knapp anderthalb Jahren, und sich das Ergebnis von damals anschaut und den exakt gleichen Prompt sich heute anschaut, dann liegen da in der Tat Universen dazwischen. Also ich bin inzwischen nicht mehr in der Lage, bei manchen Fotos, und bei Reddit gibt es ja eine ganze Gruppe, die nichts anderes macht, außer Fotos zu posten, um zu fragen, ist das AI oder ist das ein echtes Foto? Und das Verrückte ist, dass oft Fotos als AI identifiziert werden, die dann aber echt sind und vice versa. Und dieser Unterschied und diese Qualität, die wir hier gerade erleben und damit ja auch einhergehend keine lineare Entwicklung, sondern exponentielle Entwicklung, das ist absoluter Wahnsinn und ja, faszinierend und erschreckend zugleich. Interessante Tabelle, schaut es euch mal an, auch weil man da ein paar Prompts sieht und dann sehr schön sehen kann, wie sich die Qualität der jeweiligen Bilder verbessert hat.
Cool. Genau, du hast noch was Neues von Microsoft mitgebracht, oder? Ein neues Modell.
Phi Mini, nicht ein LLM, sondern ein SLM, ein Small Language Model, ein Entwickler von Microsoft, auch diese Woche gelauncht, beziehungsweise gab es diese Woche die Pressemitteilung dazu. Die Idee dahinter ist es, ein Language Model bereitzustellen, insbesondere für kleinere Geräte. Damit meine ich jetzt nicht die Größe des Geräts, sondern eher die Kapazität und Rechenpower des Geräts. Und Phi ist ein Small Language Model, welches halt schon eine umfangreiche Möglichkeiten mit sich bringt, aber nicht den Umfang beispielsweise von einem LLM, wie sie draußen ja verfügbar sind und vor allen Dingen deshalb auch keine Internetverbindung braucht, sondern halt offline läuft. Und das ist natürlich für Hardware interessant, für bestimmte Use Cases interessant, wo ich keine Internetverbindung brauche oder auch vielleicht gar nicht habe und aber trotzdem auf AI-Funktionalitäten zugreifen will. Phi Mini heißt das ganze Thema, geschrieben PHI. Und schaut es euch einfach in den Shownotes mal an. Ich finde die Entwicklung eigentlich recht spannend.
Ja, und auch die sind schon wieder, also die Leistung von diesen Mini-Modellen ist echt schon wieder spannend, weil es gibt ja auf Hugging Face quasi jede Woche so ein Benchmark-Vergleich. Und ich glaube, dass das Phi 3 Mini, das ist so das kleinste von diesen, das hat, glaube ich, 7 Billionen Parameter, dass das tatsächlich sogar besser gebaut ist als das GPT 3.5, ne, was ja jetzt auch schon nicht mehr ganz aktuell ist, aber also wirklich, wirklich krass.
Also da in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch noch so die Einordnung mal ganz interessant. Auch wenn wir von Mini sprechen, dann ist das nicht Mini im Sinne von, ich kann sowas machen wie Siri, starte mir irgendwie eine App, sondern das Ding kann halt schon eine ganze Menge, deutlich mehr als alle Smart-Assistenten, die wir heute kennen und live haben, also die ja noch verbaut sind in den Geräten, die sich ja auch, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal ein Stück weit weiterentwickeln werden. Aber so Mini ist das dann am Ende gar nicht, ja. Also auch wenn da Mini im Namen steht. Genau, dann, wo wir haben eben gerade Apple gesagt. Genau, also im Mai steht das neue Apple-Event vor der Tür. Man erwartet neue Hardware natürlich und auch vielleicht schon die ersten Ausblicke auf das Thema iOS 18. Und mit iOS 18 wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ganz viel im Bereich AI tun. Apple hat ja nicht nur diverse Startups gekauft in dem Bereich und diverse LLMs auch als Open Source bereitgestellt, sondern sie sprechen sowohl mit Google als auch jetzt jüngst mit OpenAI über eine Zusammenarbeit. Und wir hatten in der letzten Ausgabe ja auch über, du hast es so schön ausgesprochen, ich krieg's gar nicht mehr hin, Realm oder Realm, ich weiß es gar nicht.
Ich glaube Realm nennen sie es, ja.
Realm, ne, war es. Das ist ja das LLM von Apple, von dem man, oder man weiß ja immer, wie es so oft ist. Genaues weiß man nicht, aber wo es darum geht, dass das Modell in der Lage sein soll, die Apps, die ich auf dem Smartphone starte, selber zu interpretieren. Das heißt, dieses LLM kann sehen, was ich gerade tue und damit braucht es theoretisch gar keine eigene AI-Integration mehr in den jeweiligen Apps. Und das ist, wie gesagt, eine recht spannende Entwicklung. Und ich glaube, das haben wir ja auch letztes Mal gesagt, Apple muss nicht nur aufholen und jetzt auch was zeigen. Ich glaube tatsächlich, dass sie was zeigen werden und ich, anders als bei der Vision Pro, die sich für dich als Info ja eher schlecht verkauft, glaube ich, dass das wirklich ein interessanter Move werden könnte.
Oh, diese Seitenhiebe immer. Wir kommen ja gleich
noch zu. Ja, gut, aber du bist halt so ein Skibrillen-Fan, was soll ich sagen?
Ja, vielleicht kaufe ich mir auch die neue Ray-Ban Meta. Über die sprechen wir auch gleich noch. Aber kurz nochmal hier zu dem Thema, weil ich finde das schon bemerkenswert, ne? Also wir haben ja schon gesagt, dass Apple sich eine ganze Weile im KI-Wettlauf im Hintergrund gehalten hat und dass wir jetzt sowieso für die große Konferenz jetzt im Mai auch vorhersehen, wie auch ganz viele andere, das ist nicht nur unsere Glaskugel, dass da richtig was passieren wird. Und ich glaube, Realm war so ein erster Schritt, aber auch wurde ja kolportiert, dass gerade auch im Hinblick auf den Digital Markets Act Apple jetzt wahrscheinlich mit Google eine Kooperation für Gemini eingeht und dann das Gemini LLM auf den Apple-Devices laufen könnte. Und ich meine, da waren ja wirklich alle sehr erschrocken, aber irgendwie hat das keiner von beiden wirklich dementiert. Das heißt, alle sind mehr oder weniger davon ausgegangen. Und deswegen hat jetzt diese Schlagzeile von dieser Woche, dass sie jetzt ganz offen und auch medienwirksam mit OpenAI sprechen, tatsächlich so ein bisschen Feuer da reingeworfen. Das kann natürlich auch eine gewisse Verhandlungstaktik sein, aber sich jetzt alleine halt irgendwie auch schon, ne, für eine mögliche Integration von einem Chatbot, aber auch vielen anderen KI-Funktionen, einfach noch ein anderes Modell, ein zweites oder nur so ein Single Sign of Truth Modell halt irgendwie reinzuholen, ist auf jeden Fall wirklich cool. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht und ob das auch ein bisschen öffentlich ausgetragen wird. Ich glaube, spätestens auf der Entwicklerkonferenz im Juni, da werden wir es halt irgendwie sehen und dann natürlich auch wie die Kooperation aussieht und was für Features dann auch wirklich da mit da drin sind, weil noch ist Siri echt blöd.
Ja, das stimmt. Und gut, dass du es sagst, weil die Mai und Juni so eng beieinander liegen. Die Konferenz im Mai ist ja nur ein neues Hardware-Konferenz. Da wird noch gar nichts über iOS 18 erzählt. Zumindest kann man davon nicht ausgehen. Und dann, wenn sie sich an ihren ursprünglichen Zeitplan halten, dann dürfte dann im Juni die WWDC sein. Und dort werden wir dann etwas mehr über AI erfahren.
Das hast du gut ausgesprochen. Glückwunsch.
WWDC habe ich auswendig gelernt. Genau. Ich gucke gerade auf unsere schlaue Liste. Eine Sache fand ich noch ganz witzig, weil wir auch schon oft drüber gesprochen haben. Das war das Balloon Man Video, wo man die Fähigkeiten von Sora, das ist das videogenerierende AI von OpenAI, bewundern konnte. Und das Video, das Kurzvideo, ist wirklich bemerkenswert. Das ist ein sehr cooles Video. Haben wir schon ein paar Mal verlinkt in die Shownotes. Jetzt ist allerdings rausgekommen, dass die Menschen, die dieses Video generiert hatten, der Künstler, die gleichen Probleme hatten, wie wir nämlich auch, dass man zwar der AI sagen kann, was man haben möchte, aber in dem Moment, wo man eine Veränderung vornimmt, also einen neuen Prompt schreibt, bekommt man etwas völlig Neues. Und so wie ich es gelesen habe, hat man sich sehr schwer getan mit der Farbe des Ballons. Also Sora hat ständig, ich weiß nicht, in dem Video ist der Ballon, glaube ich, gelb oder rot, ich weiß nicht, war der gelb? Ich meine gelb wohl. Gelb war der, genau. Und sie mussten ihn dann später mit After Effects einfärben, weil in dem von Sora generierten Video hat man sich da nicht dran gehalten und der Ballon war ständig rot.
Das war fake.
Genau. Also es war insofern gefaked, dass man halt später nochmal Adobe After Effects bemüht hat. Auch weil Sora nicht immer einen Menschen, einen Mann mit einem Ballonkopf, sondern mit einem Kopf plus Ballon gemacht hat. Auch das kam vor, dann musste man den Kopf wegretuschieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich bemerkenswert, aber hat zumindest auch heute noch die ein oder andere Grenze und es funktioniert noch nicht alles so, wie man in dem Kurzfilm sieht.
Ja, aber das sehen wir ja öfter, ne? Dass halt irgendwie dann bei diesen total bahnbrechenden, medienwirksamen Themen immer noch mal so ein bisschen irgendwie Fake oder mal mindestens Nachbearbeitung mit dabei ist. Ja, spannend.
Also in dem Zusammenhang, ich kann mich immer noch an die Beispielfotos erinnern, die angeblich von einem Samsung Galaxy geschossen wurde und dann man in den Metadaten gesehen hat, es war irgendwie eine EOS irgendwas. Naja, traue keiner Statistik, die du durch selbst gefälscht hast. Gilt wahrscheinlich auch für andere Bereiche.
Genau. Lass uns mal die Hardware-Ecke.
Ja, genau. Lass uns mal kurz über die Hardware sprechen. Wir hatten im Vorfeld ja schon mal telefoniert und gesagt, Sascha, müssen wir uns mal so Hardware bestellen? Und wir sind noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie du drauf schaust, aber man hat, nachdem wir letztes Mal im Podcast erzählt haben, wie der Humane AI-Pin zerrissen wurde, gab es ja unmittelbar danach ein neues Device, das vorgestellt wurde. Und das hat nicht ganz so schlecht abgeschnitten.
Du meinst den Rabbit, oder?
Du meinst mein Lieblingsgerät, den orangefarbenen Gameboy.
Ich bin ja sicher, dass du irgendwie auch schon heimlich zugeschlagen hast.
Und nee, noch nicht.
Noch niemandem erzählst. Aber also, ne, es kommen immer mehr KI-Hardware-Devices auf den Markt. Ne, wir erinnern uns auch an die letzte CES. Mike war der heimliche Verehrer von Rabbit war der heimliche Superstar. ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie da diesen Use Case hatten, ne, du sagst dem Rabbit, bestelle mir die bestbewertetste vegane Pizza Margarita, die in unter 20 Minuten bei mir zu Hause sein kann. Und mit dem Rabbit AI konnte man das machen. Und damit kommt jetzt die vermeintlich erste clevere und auch vollständig über Voice gesteuerte Assistenz-Hardware auf dem Markt. Es gibt ein ziemlich beeindruckendes Video von dem Gründer, Jesse Liu heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Welche einmal quasi alle Funktionen des Gerätes zeigt. Das ist ein bisschen mehr als Unboxing, sondern du kannst halt wirklich alle Funktionalitäten halt irgendwie sehen. Und das ist echt sehr impressive, das zu sehen. Ich glaube, also ich habe es nicht 60 Minuten geschafft, ich glaube 10 Minuten. Ich habe mir permanent die Frage gestellt, warum ist das Ding ein Hardware und nicht einfach nur eine App auf meinem iPhone?
Das ist gerade schnell, ne?
Ja, es ist cool, aber ich denke halt so, also es kann auch einfach nur eine schöne App sein, weil meine Pizza kann ich ja auch in der App bestellen und all diese Sachen irgendwie auch, wenn ich schon ein Device habe. Aber ich will es dir nicht schon wieder zerreden, sondern warten, bis du dein persönliches Unboxing hier mit uns allen machst.
Ja, oder wir warten einfach, bis das Ding kommt, was, wie heißt er, Sam Altman zusammen mit dem ehemaligen Apple UX-Designer John Ivy vielleicht unter Umständen baut. Also da könnte auch nochmal was passieren.
Evo.
Ich glaube, dass das Thema AI tatsächlich den Raum bietet für neue Hardware. Ob es die zwingend braucht, I don't know. Aber das ist oft bei so Hardware-Geräten, ja, so, wenn man die das erste Mal in der Hand hat, erst dann stellt man fest, dass man sie braucht. Also ich habe auch nie gedacht, dass ich AirPods brauche. Ich war mit meinen schnurgebundenen Kopfhörern eigentlich immer ganz happy, bis ich sie das erste Mal im Ohr hatte. Und da war es mir auch egal, dass die Dinger aussehen wie diese Oralzahnbürsten. Also es war halt einfach irgendwie dann doch cool. Und so ähnlich könnte das natürlich sein bei dem Rabbit. Was ich da übrigens noch viel interessanter fand, war nicht nur das Video, was der CEO dort gezeigt hat oder auch der Gründer, sondern tatsächlich ist es ja eine signifikante Anzahl von Menschen ja herausgegangen. Es gab ja das große Launch-Event, wo sich die Journalistinnen und Journalisten da so ein Gerät mitnehmen konnten. Und es schneidet eigentlich durchweg positiv ab. Also es total. Scheint schon ganz, ganz gut zu sein. Und der Preis ist halt auch irgendwie unverschämt günstig, ne? Mit 199 Dollar.
Ja, genau. Ja, und es ist halt wirklich nicht so ein MVP-Schrott oder Beta-Schrott wie das Hume-AI-Ding, was ja irgendwie auch kolportiert wurde als fertiges Produkt mit minimalen Schwächen, wie jetzt auch andere professionelle Devices von Apple Schwächen haben. Aber ich glaube, der R1 von Rabbit ist da tatsächlich ganz anders unterwegs. Und so ziemlich alle Bewertungen, die ich gelesen habe, sahen gut aus. Und alle Leute waren irgendwie happy und haben das Ding jetzt auch nicht gleich zurückgeschickt. Ja, das soll ja beim Hume-AI so gewesen sein. Und ich glaube, auch die eine oder andere Apple Vision Pro hat in der Gewährleistungszeit den Weg wieder zurück ins Lager gefunden.
So. Jetzt bist du ja blind wie ein Maulwurf und Brillenträger, wie ich hörte. Was sagst du denn dann zu den Smart Glasses von Ray-Ban?
Ich fand die am Anfang eigentlich genauso albern wie all die anderen Sachen und ich fand auch die Zusammenarbeit komisch, weil ich dann auch dachte, okay, Ray-Ban ist irgendwie so eine positiv aufgeladene Marke, sowohl für Brillen, aber vor allem natürlich auch für Sonnenbrillen. Ob sie sich das mit der Partnerschaft mit Meta nicht irgendwie völlig versauen. Aber ehrlicherweise ist das jetzt schon die zweite oder zweieinhalbte Generation der Smart Glasses. Und die hat jetzt quasi ne, ganz neue Modelle, sieht einfach anders aus und bringt jetzt halt irgendwie auch echt coole neue Features. Die haben jetzt zum Beispiel Videoanrufe über WhatsApp und Messenger mit drin, mit denen dann man meine Sicht, also ich würde meine Sicht quasi in Echtzeit mit dir als meinem Gesprächspartner teilen. So, das, ne, ich weiß noch nicht so richtig, was der Use Case ist, aber es wird sich ganz sicher einen finden. Das Netz ist natürlich voller Hate auf Apple und der Vision Pro, weil das geht damit auch, aber für natürlich einen Bruchteil des Preises. Und auch die Funktion, die alte Meta Ray-Ban Smart Glasses schon vorher hatten, also ne, dass man Fotos, Text und Stimmaufnahmen über Sprachbefehle machen kann, die ist jetzt richtig smooth. Die funktioniert fast ohne Latenz. Das ist ja auch geil mit so einer Brille. Und die haben jetzt etwas Neues eingeführt, was sie provokanterweise Vision nennen mit Meta AI, wodurch man quasi die Brille fragen kann, was man eigentlich gerade vor sich sieht und dann auch diese hilfreiche Information irgendwie ausspuckt. Also ne, ich gucke meine Katze zum Beispiel an und ich frage die Brille, okay, was sehe ich gerade vor mir? Und sie würde sagen, es ist eine schwarze Katze, die, keine Ahnung, auf den Hinterpfoten sitzt und irgendwas jongliert. Also das ist schon ziemlich cool, weil was ich echt oft auch mache, dass ich, keine Ahnung, mit meinen Kindern unterwegs bin und irgendein Tier nicht kenne oder irgendeine Pflanze nicht kenne und dann über Google Lens oder irgendeine andere
Stadtjunge. App.
Stadtjunge. Genau, ja, ne, ich weiß es nicht, was ist das für ein Baum? Ist gar kein Baum, ist ein Lama. Nee, aber das das kann das Ding dann halt irgendwie auch. Und es kann dann quasi auch alle Visual Effects dort mit einarbeiten. Also ich find's spannend. Ich würde es mir jetzt nicht aufsetzen. Ich glaube auch in Europa, ganz speziell in Deutschland, haben wir immer noch die Situation, dass so Menschen sehr verschreckt sind, wenn du eine Brille oder ein Device auf hast, was irgendwie mit ein oder zwei oder mehreren Kameras dir mitten ins Gesicht strahlt und du nicht weißt, wo dieses Signal hingeht. Ich glaube, da sind die Amerikaner einfach ein bisschen schmerzbefreiter. Aber schauen wir mal, wenn sich mehr und mehr Leute damit irgendwie in die S-Bahn setzen. Ich habe noch niemanden gesehen auf Berlin-Straßen damit.
Ich auch ehrlicherweise nicht. Ich finde das Device tatsächlich spannend. Das Einzige, was halt nach wie vor fehlt, ist halt das Display. Also es gibt ja verschiedene Smart Glasses, gab es ja von früher von Microsoft, es gab Google Glasses ganz am Anfang. Die hatten ja alle, wenn auch sehr, sehr klein, aber ein Display, wo ich Informationen habe, mir anzeigen lassen können. Und das ist etwas, was ich tatsächlich vermisse, weil das kann die Ray-Ban nicht. Also es ist tatsächlich ja nur eine Brille. Also du siehst ja, du hast ja keine Display-Funktion.
Nee, das heißt, gar nicht. Ja. So, du hast noch was Schönes gefunden in deiner immanenten Suche nach neuer Hardware.
Nach neuer Hardware, ja. Das Thema Plaud AI, ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Ich glaube, es hat was mit Plaudern zu tun, nehme ich mal an, weil es passt auch, glaube ich, ganz gut. Ein kleines Stück Hardware, was man sich an Smartphone kleben kann. Also so ein bisschen wie so ein MagSafe. Man kennt das ja, so einen externen Akku, den ich auch aufs iPhone beispielsweise so bappen kann. Das kann ich mit diesem Gerät auch. Sieht auch ehrlicherweise so ähnlich aus. So ein bisschen dicker und größer als eine Kreditkarte, würde ich sagen. Also nicht viel, aber so ein bisschen. Und was macht es? Es hört zu, wenn ich telefoniere, und es transkribiert das komplette Telefonat. Also sowohl mich als auch den oder die gegenüber, und fasst es danach zusammen. Das ist das eine, und macht noch eine Mindmap. Wer hat was gesagt? Was ist so die Schlussfolgerung? Also macht letztendlich eine komplette Zusammenfassung des Telefonats oder der Telefonkonferenz, in der ich war. Es dürfte so ein bisschen der Albtraum sein, wenn ich an das Thema DSGVO denke, also Datenschutz, weil ich müsste eigentlich meinem Gegenüber sagen, dass ich die Person mit aufzeichne. Das Gerät kommt aus entweder Japan oder China, ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich nicht, dass man sich da so sehr große Gedanken zugemacht hat, was das Thema DSGVO betrifft. Aber der Use Case ist natürlich mal davon abgesehen ein absoluter Killer. Weil wenn ich überlege, in wie vielen Telefonaten wir auch berufsbedingt immer wieder sind, wo man sich vergisst, eine Notiz zu machen oder wo man was falsch abgespeichert hat, ist das natürlich ein riesengroßer Traum, weil am Ende bekomme ich immer ein Gesprächsprotokoll, was ja nicht nur plausibel ist, sondern im besten Fall auch stimmt. Die Aufnahme kann ich mir natürlich jederzeit auch wieder anhören. Ich kann das Protokoll natürlich auch ändern, wie das so ist. Ich kann es auch nutzen, auch ohne Telefonie. Ich kann es auch einfach als zur Sprachmemo nutzen. Nicht mehr ganz so spannend, aber ein interessantes Gerät, relativ teuer allerdings. Ja, es wird auch nach Europa geliefert, das kann ich sagen, Sascha.
Ja, was waren denn das? $450 oder war es nur 100?
Ja, 390 oder so. Es war echt nicht billig.
Genau, aber es kommt halt irgendwie auch noch, ich glaube, mit $10 Fee. Ich glaube, die ersten 3 Monate sind kostenlos und dann hast du
genau. So
eine Monthly Subscription. Genau, ich glaube, es können 30 Stunden aufgenommen werden. Du hast so eine Karte da drin mit 64 GB Speicherplatz und kannst also viele, viele Stunden Audiomaterial quasi sammeln. Ich glaube,
das ist doch nicht so teuer, sehe ich gerade. $160. Geht so.
Ja, genau. Das habe ich auch gesehen, als du mir das irgendwie geschrieben hast und ich da drauf gehüpft bin. Und ich glaube tatsächlich, das hat einige richtig coole Use Cases. Also das ganze Thema Transkription, das ist ja auch das, was ich gerade mit Copilot bei uns teste. Aber auch fairerweise, das ist gar nicht so leicht und es ist auch gar nicht immer so gut dann halt irgendwie durchzuführen, weil nicht jeder möchte ein komplettes Transkript seiner Stimme mit eindeutiger Zuordnung der Personen dann irgendwo auch weder als Sprachnachricht noch transkribiert halt irgendwie liegen haben. Und es ist, wie du sagst, ja, DSGVO war da, glaube ich, irgendwie nicht der treibende Faktor. Und schon in Deutschland ist es schon noch so, dass Telefonate jeglicher Art dann doch auch nur nach vorheriger Genehmigung des aufgezeichnet werden dürfen. Ja, und das ist, glaube ich, immer zu beachten. Von daher bist du dann nicht nur in der juristischen Grauzone unterwegs, wenn du mit diesem Ding rumläufst, sondern ich glaube, du bist einfach mal einen großen Schritt bereits über diese Grauzone drüber gelaufen.
Aber auch der Case, also du hast es ja gerade gesagt, das ist, auch wenn wir gucken ja immer zu wenig manchmal, glaube ich, auch so in unsere Branche. Und wenn ich jetzt an das Thema Beratung denke, wo ja auch, das kennen wir ja, man unterzeichnet einen virtuellen Vertrag, und Vodafone oder wer auch immer sagt, ich starte jetzt die Aufnahme und dann wird nochmal gefragt, ja, ich will wirklich den neuen Handyvertrag. Das Thema Transkribierung kann durch AI eine völlig neue Dimension auch in der Beratung bekommen, auch in unserer Branche. Und ja, es ist spannend zu sehen, was da in den nächsten Monaten passieren wird.
Genau. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende.
Ja.
45 Minuten haben wir und ich würde sagen, jetzt machen wir dann auch Schluss. Schauen wir mal, was wir nächste Woche für euch haben. Ich glaube, Mike hat nochmal fleißig mitgeschrieben, auch so ein paar potenzielle Deep-Dive-Themen, die wir uns gerne mal nähern würden, damit wir nicht nur eine News-Folge haben. Aber auch dort, wir freuen uns über euer Feedback. Bisheriges Feedback war ganz klar eine wöchentliche, maximal zweiwöchentliche News-Folge mit einer aggregierten News im Sinne von Modellen, ein bisschen Hardware, ein bisschen Regulatorik und auch ein bisschen Investment. Findet ihr gut? Wenn das nicht so ist oder ihr noch andere Ideen habt, ein bisschen mehr Feedback, schreibt uns an hello@unpluggedpodcast.de oder Mike oder mir direkt auf LinkedIn. Ansonsten sage ich, es war eine schöne Folge, hat Spaß gemacht, Mike, und danke fürs Zuhören an euch da draußen. Bis bald. Macht's gut.
Danke, macht's gut. Tschüss.